zum Beispiel bin ich schon bei meiner Anreise bei der ersten nach Aachen durch dieses gewaltige Braunkohlerevier gekommen und da habe ich direkt gesehen, wow, wie Mondkrater sieht es hier aus und hier werde ich wieder hinkommen und mir noch ein paar Orte anschauen.
Stadtland Text, NRW, der Podcast. Diesmal Pascal Beauvais und die Region Aachen.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ich bin Martin Becker.
Und ich bin Tabea Sörgel. Wir machen uns heute auf den Weg in die Region Aachen und zu Pascal Beauvais, der dort die vergangenen Monate verbracht hat. Martin, jetzt bist du dran.
Ja, ich freue mich schon. Ich sitze schon bereit.
Was fällt dir zu Aachen ein? Aber bitte diesmal keine Pfauen, keine Bergleute und auch sonst keine Klischees, wenn möglich.
Na gut, also ich kenne Aachen, weil meine Schwester dafür einige Jahre ihre Ausbildung gemacht hat. Das heißt also, ich war als Kind ganz oft dort. Und nun muss man dazu sagen, unsere Urlaube, die gingen immer nur zur Nordsee. Wir haben jetzt nicht so die weite Welt. Na, es ist halt so. Wir haben halt nicht so die weite Welt kennengelernt. Das heißt, ich war dort immer in Aachen und habe mir vorgestellt, wie wäre das jetzt einfach mal so ganz wild zu sein und zum Beispiel nach Lüttich zu fahren. Also so richtig in die Welt hinein für mich, die das damals war. Das heißt, für mich war tatsächlich Aachen sowas wie das Tor zur Welt. Und bei dir, Tabea, wer hat sich aus deiner Familie in Aachen kennengelernt? Da gibt es doch bestimmt auch wieder irgendwen.
Du bist doch bloß neidisch. Wenn ich an Aachen denke, dann fällt mir die Taufe meiner Nichte ein. Die hat in einer kleinen Kirche in Aldenhoven stattgefunden. Das ist bei Jülich. Und an dieser Taufe war alles wie in einem fröhlichen dänischen Film. Sogar einen Kirchenhund gab es, der mit uns der Taufe beigewohnt hat.
Ja, das ist ja auch eine schöne, spannende Geschichte. Das ist ja fast so schön wie das internationale Tor zur Welt. Jetzt haben wir die Gelegenheit, Pascal zu fragen, was mit unseren Klischees ist und was es damit auf sich hat. In der Region Aachen trifft man also Kirchenhunde und schreitet durch Tore zur Welt. Pascal, hast du auch schon Kirchenhunde getroffen?
Ja, tatsächlich habe ich auch Kirchen. Ich muss mal überlegen, ich habe viele Hunde und viele Kirchen getroffen, aber ob ich sie in Kombination begegnet bin, das weiß ich gerade nicht.
Und eine beantwortbare Frage vielleicht, wie oft bist du denn schon über die Grenze gefahren in den letzten Monaten während deiner Residenzzeit?
Ich habe hier so eine Karte vor mir liegen, die ich gemacht habe in der Zeit, da könnte ich nachzählen. Also das wäre dann, wenn das stimmt, mindestens 6-mal. Ich weiß aber nicht genau, ob ich jedes Mal einen Text gemacht habe. Ich bin auch zu Fuß vor allem häufig rübergegangen. Das geht ja sogar. Mhm. Sogar aus der Stadt Aachen heraus. Das ist ja wirklich direkt auf der Grenze eigentlich. Und ich habe das Ganze auch so verstanden, so interpretiert, die Region Aachen. Offiziell ist es natürlich eine deutsche Region. Mhm. Aber das spielt da eben eine große Rolle, ne, dass man direkt neben den Niederlanden und Belgien ist. Und das hat für mich jetzt keinen Sinn gemacht, diese Grenze nicht zu überschreiten.
Du hast ja während deines Aufenthalts eine ganz besondere Art des Wohnens gehabt. Du hast nämlich tatsächlich im Museum gelebt, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Ja, das stimmt. Also nein, nicht ganz im Museum. Das wäre vielleicht noch schöner gewesen. Aber also in dem Gebäude des Museums, über dem Eingang, das hat so einen Torbogen, das Ludwig-Forum in Aachen. Und da drüber sind so ein paar Künstlerwohnungen und da habe ich gelebt, ja. Hatte mir auch vorgenommen, sehr oft in dieses Ludwig-Forum zu gehen. Es ging dann erstmal nicht ganz so oft.
Aus den bekannten Gründen.
Also ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, wenn man irgendwo neu hinkommt und man wohnt dann da direkt in dem Museum, dann dachte ich in der ersten Woche, gut, da kann ich immer noch hingehen.
Ja.
Und dann am Ende der zweiten Woche wollte ich dann dahin auf eine Vernissage und das war genau der Tag, an dem das Museum geschlossen wurde. Also ich habe in dem Museum schon gelebt, hatte aber nur die Kunstwerke erstmal gesehen, die man von außen schon durchs Glas sehen konnte oder die im Hof stehen.
Ja. Was hast du denn von deinem Schreibtisch in der Stipendiatenwohnung aussehen können?
Von meinem Schreibtisch aus habe ich die Jülicher Straße gesehen. Ist eine lange Straße, die aus der Stadt rausführt. Da kommt dann irgendwann das Fußballstadion und andersrum führt sie genau ins Zentrum rein. Und da, wo ich war, ungefähr, ja, ist sehr belebt. Eine Bushaltestelle war gegenüber. Da habe ich sehr volle Busse immer gesehen. Und ein Arzt, da standen noch immer lange Schlangen auf dem Bürgersteig.
Also es gab immer was zu sehen, auf jeden Fall.
Ja, doch, Ich habe aber auch gerne hinten rausgeguckt, da wo mein Bett stand. Da habe ich mich manchmal, um rauszugucken, ins Bett gelegt. Da waren so Kirschbäume und eben der Innenhof vom Ludwig-Forum. Da steht eine Skulptur von einem tanzenden Clown in einem Tütü und der balanciert mit so einem Seil.
Wie würdest du denn die Gegend an sich beschreiben, in der du jetzt mehrere Monate verbracht hast? Vor allem, wie hat sie dich empfangen, als du im März angereist bist? Das Leben hat sich ja dann doch für wahrscheinlich alle sehr radikal auch bei dir verändert, oder?
Es hat mich erstmal sehr freundlich empfangen und ich habe, also schon in meiner direkten Umgebung war eigentlich total viel, was mich interessiert hat. Da war in der Straße selber sind sehr viele, wohnen viele Zuwanderer, da bin ich in ein vietnamesisches Lokal direkt gegangen und da sind dann ganz viele Businessleute, die da immer essen gehen mittags. Dann habe ich mich da reingesetzt, einfach zugehört oder es ist ein wunderschöner Park in der Nähe des Museums. Da sind so Brunnen und alte Leute, die Buhl spielen, da bin ich viel spazieren gegangen. Also dann habe ich halt lauter Pläne gemacht, was ich alles machen würde, was ich alles besuchen würde in den nächsten Wochen. Also auch etwas weiter gefasst, weil ich wollte ja eben eigentlich nicht nur die Stadt Aachen mir angucken und darüber schreiben, sondern die ganze Region. Und die ist ja viel größer und auch recht vielfältig. Da muss ich dann umplanen irgendwann.
Ja.
Ich habe dann einen Text auch darüber geschrieben, was ich alles gemacht hätte, weil ich schon so einen Terminplan mir gemacht hatte, ne? Einen Terminkalender, welche Museen ich besuche, welchen Leuten ich spreche, dass ich zum Fußball gehe. Und dann habe ich mir eben gedacht, okay, dann musst du das jetzt so schreiben, was da passiert wäre. Das fing an mit dieser Vernissage, die ich dann nicht besuchen konnte, weil ich genau an dem Tag dann auch verstanden habe, das wird nicht stattfinden, diese Vernissage. Dann stand ich da vor dem geschlossenen Museum, in dem ich wohnte und habe mir Notizen dazu gemacht, was da wohl stattfinden würde.
Wie gut kanntest du denn die Region Aachen vor deinem Stipendium schon?
Ich kannte die nicht so gut. Ich kannte ein paar Leute aus Aachen, mit denen ich zusammen studiert hatte. Die haben mir auch ein paar Sachen erzählt. Also so hatte ich schon ein paar Orte im Hinterkopf, an die ich gerne hin wollte. Aber ich war selbst, wenn ich mich richtig erinnere, nur zweimal bewusst in der Region. Einmal in der Eifel war ich auf so einer Art Schulausflug. In Aachen selber war ich einmal und in Herzogenrath war ich auch. Also ja, ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen,
ja.
Sodass jetzt man da schon mal hingelangt, aber ich kannte das eigentlich, war eigentlich eine Gegend, die ich jetzt innerhalb Nordrhein-Westfalens eher schlecht kannte.
So. In einem Blog-Eintrag schreibst du über eine Tramperin, die du im Auto mitnimmst und eure scheiternden Versuche, einen Wohnmobilhafen am See in Zülpich zu erreichen. Am Ende steht ihr auf dem Parkplatz eines Anhängerverleihs und schaut auf ein wogendes Rapsfeld. Spannende Begegnungen gab und gibt es in deiner Zeit in der Region trotz Corona also schon, oder?
Ja, klar. Also die sind dann anders verlaufen, als man sich die vielleicht vorgestellt hat. Aber vielleicht nicht nur trotz Corona, manchmal ist es ja auch deswegen spannend. Also dann, ich habe dir ja eben schon mal kurz erzählt von dem Park, in dem ich oft spazieren war. Mhm. Dann setze ich mich da auf eine Bank entfernt zu einem Mann, der dort sitzt, in den gebührenden Abstand. Und dann reibt er über seine Glatze. Man sieht gleichzeitig die Buhlkugeln, die da vorne liegen. Und er erzählt dann eben, spricht dann einfach so an und ich glaube, wegen Corona hat er mich eigentlich angesprochen, irgendwie, ob wir jetzt überhaupt miteinander reden dürfen und so. Ja, klar, gibt es spannende Begegnungen.
Du bist nicht nur Autor, sondern auch Übersetzer für Niederländisch. Warum wohnst du eigentlich nicht längst schon in Aachen, wenn man doch von dort aus zu Fuß nach Holland gehen kann?
Ja, da gebe ich dir recht, ja. Ich wohne nicht in Aachen wegen meiner Freundin, weil die in Essen wohnt und ich bei ihr sein möchte. Aber okay. Das ist auch nicht ganz so weit bis in die Niederlande.
Ja.
Ich muss da schon regelmäßig hin in das Sprachgebiet. Also das war natürlich auch was mich nach Aachen gelockt hat, dass es so nah an der Grenze ist. Das fand ich spannend, wie die Leute dort damit umgehen und auf beiden Seiten. Oder allen drei Seiten, genauer gesagt.
Du hast jetzt dieses Dreiländereck schon erwähnt, wo du dich nicht nur in Aachen jetzt aufgehalten hast, sondern dich überhaupt öfters aufhältst. Jetzt hast du gesagt, dass du in Essen lebst und zuvor hast du kreatives Schreiben in Hildesheim studiert. Das heißt, da warst du in Niedersachsen angesiedelt, oder?
Ja, das fand ich auch wirklich, es ist interessant, dass wir jetzt an dem Punkt darauf kommen, weil das war das, was ich daran schlimm fand, dass es so weit weg war von Holland oder von jeder nationalen Grenze. Das dauerte immer, ist ziemlich im Zentrum von Deutschland und man braucht immer so lange, wenn man mal kurz raus will, eine andere Sprache hören und das brauche ich irgendwie ab und zu, um so den Blickwinkel mal ändern. Und das fand ich dort, ich spreche ja nicht gegen Hildesheim oder so, das hat mich irgendwie manchmal gestört. Ich dachte, ach, heute müsste ich mal kurz eine andere Sprache hören. Das kann man natürlich auch am Telefon oder so, aber ja.
Du hast jetzt den Perspektivwechsel erwähnt. Das muss ich jetzt einfach mal verraten. In unserer Kommunikation vor dem heutigen Tag hast du einmal etwas sehr Schönes mir geschrieben. Du sagtest nämlich, dass du immer Hörspiele gehört hast und da bleiben wir jetzt ein wenig tatsächlich in Niedersachsen, während du Post ausgefahren hast und zwar von Münster an die Nordsee. Wie kam es denn dazu, dass du mal Postbote warst tatsächlich?
Ja, gute Frage. Ich habe einfach einen Job gebraucht. Ich brauchte Geld und vor Hildesheim habe ich in Münster studiert.
So. Ja.
Und da habe ich einen Job gesucht. Das war aber schon eigentlich nach Ende meines Studiums. Erstmal irgendwas machen, ne? Und dann Postboten-Dasein habe ich mir immer irgendwie romantisch vorgestellt. Und habe dann so größere Ladungen Post zu so einem Verteilerzentrum an die Nordsee von Münster ausgefahren.
Du hast uns einen Audioschnipsel mitgebracht, nämlich vom Europaplatz in Aachen. Warum von dort eigentlich?
Erstmal ist es ein Geräusch, das ich oft gehört habe. Da hat sich sowas vermischt, was ich interessant fand. Zwei Geräusche eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob man das da so gut hört. Und es hat mit dem Thema zu tun, das mir auch am Anfang schon so ein bisschen aufgefallen ist, dass mir sehr viele Leute erzählt haben, wie oft es da regnet.
Das können wir jetzt tatsächlich beweisen. Wir hören einfach mal in den Audioschnipsel rein.
Das war der Europaplatz in Aachen. So klingt also Europa.
Aber ja.
Was genau hören wir denn da? Also Autos und ja, Regen hätte ich jetzt auch noch irgendwie rausgehört. Was ist es denn?
Ja, wir hören Regen von unten. Das ist ein riesiger Springbrunnen, den man eigentlich nur aus dem Auto genießen kann. Weil man kann da nicht so richtig, es gibt auch dann an diesem großen Kreisverkehr, der um den Springbrunnen drumherum führt, gibt es auch ein, zwei Bänke, aber das ist dann natürlich in diesem Verkehr nicht so schön zu sitzen. Macht auch keiner, glaube ich. Jedenfalls keine Leute gesehen, die da saßen. Aber da mischt sich dann dieser Regen von unten und dieses Autogeräusch. Als zwei Art von Rauschen, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und der Regen, der ist mir halt am Anfang, als es noch ging, war ich in einem Café und da war ich Augen- und Ohrenzeuge eines Dates. Und in dem Date ging es die ganze Zeit nur um den Regen in Aachen. Weil sie kam nicht aus Aachen und fand das nach kurzer Zeit schon sehr schrecklich. Und mir wurde das dann nachher auch noch von einer Verkäuferin, bei der ich eine Lampe gekauft habe, wurde das erzählt, wie halten Sie es denn hier aus bei uns in Aachen? Wie finden Sie das mit dem Regen? Ich habe halt schon in Münster gewohnt, habe ich ja schon gesagt. Münster ist auch eine der Städte, da gibt es viele, die stolz darauf sind, dass es dort so viel regnet. Also stolz, sage ich mal so, das ist jetzt nicht meine Formulierung. Ich habe mit einer Freundin darüber telefoniert und ihr gesagt, ja, die erzählen ja immer vom Regen. Und dann meinte sie kommt nicht aus Deutschland. Pascal, in Deutschland sind alle Städte so stolz auf ihren Regen. Ich verstehe das nicht. Dann bin ich irgendwie an dem Thema so ein bisschen kurzzeitig hängen geblieben.
Ja, diese Aufnahme führt ja eigentlich uns auch direkt in das Projekt, das du dir als Stipendiat vorgenommen hast. Eine literarische Landkarte der Region Aachen in Form von Miniaturen ganz unterschiedlicher medialer Formate. Also es könnten radiophone Skizzen sein, Bildtextreportagen und lyrische Elemente. Diese literarische Landkarte, die jetzt entstanden ist in den letzten Monaten, da finden sich ja unter anderem, das kann man schon verraten, das kann man auch im Blog www.stadt-land-text.de nachlesen. Auf dieser literarischen Landkarte befindet sich unter anderem eine Änderungsschneiderei in Düren, wir finden einen Imbiss in Aachen oder ein Spargelfeld in Merzenich. Wie hast du diese Orte gefunden, über die du ja dann tatsächlich auch gearbeitet hast, poetisch?
Also es ist generell so, dass mich die Peripherie interessiert. Ich finde eigentlich alle Orte und die Menschen, die da leben, gleich wichtig. Aber manche bekommen eigentlich wenig Aufmerksamkeit. Und dann, ich habe auf eine Karte auch wirklich geschaut, ja, auf alte Karten, neue Karten und zum Beispiel dann irgendwas geguckt, ob ich da irgendwas Interessantes finde, ja. Manchmal war das einfach nur der Name des Ortes. Ein Ort hatte den Namen Langweiler. Das fand ich total interessant. Dann habe ich geguckt, welche, es gibt Orte, die liegen genau auf der Grenze oder gehen eigentlich so rüber, ja, zum Beispiel Kerkrade, Herzogenrath, da verläuft eine Straße so, dass sie halt zur einen Hälfte in den Niederlanden und zur anderen in Deutschland liegt. Also ich habe unter anderem auf eine Karte geguckt, habe natürlich auch viel gelesen oder aus Gesprächen über die Region erfahren und dann sind manchmal so auch, ist das noch zustande gekommen, dass ich bestimmte Orte besucht habe. Mhm. Zum Beispiel bin ich schon bei meiner Anreise, bei der ersten nach Aachen, durch dieses gewaltige Braunkohlerevier gekommen und da habe ich direkt gesehen, wow, wie Mondkrater sieht es hier aus und hier werde ich wieder hinkommen und mir noch ein paar Orte anschauen. Mhm. Das ist ganz verschieden. Ich habe mich nur bemüht, das ein bisschen zu streuen dann. Also
zuerst ist der Ort da und dann entsteht das Gedicht. Oder passiert es auch manchmal umgekehrt, dass du durch die Gegend fährst und irgendwas sieht, was dir auffällt, was dich fasziniert oder inspiriert. Und dann entsteht ein Text sozusagen oder eine Folge von Texten wie eine Art lyrisches Fahrtenbuch.
Ja, die Beschreibung ist eigentlich ganz gut. Eigentlich ist es genau so. Weil das sind jetzt ja auch nicht alle Orte Teil meiner Karte geworden, in denen ich war, sondern ich fahre dahin und wenn dann da mir da so ein Sinneseindruck oder irgendwas ist, was mir auffällt, was ich skurril finde, interessant, verrückt, traurig, dann mache ich mir eine Notiz oder versuche direkt schon ein kleines Gedicht zu schreiben vor Ort. So entsteht das eigentlich. Das, wie hast du gesagt, lyrisches Fahrtenbuch oder so. Mhm. Ich habe irgendwann, bin ich ja zu so japanischen Kurzformen gekommen während dieser Sache. Und da gibt es sowas, das nennt sich Haibun. Das ist so eine Art Kurztext in einem literarischen Reisetagebuch. Etwas Spontanes muss das sein. Es soll nicht vom Verstand herkommen. Und dann endet das in einem Kurzgedicht. Und so ist es irgendwie dann immer mehr geworden. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hatte ich schon so einen Rhythmus im Ohr. Die 17 Silben eines Haiku in 3 Zeilen. Und dann, ich habe die teilweise auch auf der Schreibmaschine geschrieben, nachher zu Hause, also abgetippt. Und dann hat man wirklich diesen Rhythmus und dann fährt man wieder irgendwo hin und hört quasi schon, wie das klingt so ein bisschen.
Viele der Texte, die man im Blog lesen kann, sind ja Haikus und Tankas, das hast du jetzt gerade erwähnt, diese Gedichtformen. Was hat es dir daran eigentlich so angetan? War es tatsächlich sozusagen auch die praktische Seite, dass sie relativ schnell zu schreiben sind, dass man den Rhythmus schnell drin hat?
Die hatten es mir ja schon vor Aachen angetan. Mhm. Ich habe ja auch mal eine Maschine gebaut, die Haikus schreiben sollte oder es auch macht, aber die dichtet halt so gut, wie eine Maschine eben dichtet. Und ich hatte die auch mitgenommen nach Aachen. Und die stand dann da auf meinem Fensterbrett. Und da war die Jalousie kaputt. Und ich wollte die einmal hochziehen und dann ging das nicht richtig, weil die verknickt war. Und dann wusste ich aber schon, weil ich es draußen schon gesehen hätte, dass ich dahinter jetzt Kirschblüten sehen könnte. Und dann war ich, ab da war ich irgendwie in diesem japanischen Modus, Kirschblüten und meine Haiku-Maschine stand da und da ist dann das erste Haiku entstanden und dann natürlich hat sich diese so eine kurze Form geeignet, wenn ich jetzt, weil ich wollte gerne viele Orte abbilden auch. Ich habe ja so eine Karte drucken lassen mit 30 Kurzgedichten, da 30 lange Texte hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Ja, wobei man auch an so einem fünfzeiligen Tanker länger sitzen kann, als man jetzt vielleicht denkt. Weil da ja auch viel, es gibt viele formelle und inhaltliche Vorgaben, wenn man das so machen möchte, dass es wirklich ein Tanker ist. Und an die habe ich mich schon versucht zu halten. Zweimal habe ich gemogelt bei den Gedichten. Bin gespannt, ob es noch einer merkt und mir das schreibt.
Also ich nicht.
Ja, es zählt nicht jeder die Silben nach. Das kann ich schon mal. Die Silbenanzahl habe ich zweimal.
Es gibt einen Tanker über Langweiler. Es gibt auch Texte über Niedermerz-Altenhofen. Da kommen unter anderem gähnende Pferde vor, die mir sehr, sehr gefallen haben. Damit wir jetzt auch mal einen kleinen Eindruck bekommen von dem, was in den letzten Monaten entstanden ist, hättest du vielleicht Lust, uns ein kleines Stückchen vorzulesen aus dem, was dort in der Region dir so widerfahren ist und über was du geschrieben hast?
Ich fange mit einem an. Ich mache das jetzt ein bisschen so, ich erzähle kurz vorher was dazu, wie man das beim Halbun macht, ja, Reisetagebuch. Man erzählt, wo man hingekommen ist und dann endet es mit dem Gedicht. Also ich bin in Aachen angekommen und am ersten Tag ist eigentlich schon, habe ich touristische Ziele abgeklappert und eins davon ist der Elisenbrunnen. Plastiktüten auf Marmor, ich habe das gleiche Shampoo von Netto. Bei 53 Grad wäscht sie sich die Haare damit. Ja, das ist ein Tanker, was eben auf einer spontanen Beobachtung dort am Elisenbrunnen beruht. Ich lese vielleicht noch ein zweites aus dem Braunkohlegebiet. Das ist mir schon öfter, wenn ich unterwegs war, aufgefallen, dass es so Schriftzüge gab an Bauwerken, die mir eigentlich so schienen, als würden sie demnächst abgerissen. Und diese Schriftzüge sahen so aus, als hätte das vielleicht eine Künstlerin oder ein Künstler gemacht. A44, das Windrad sinkt schief vor dem Braunkohlekrater. Wie die Betonbrücke scherzt, liest du mir laut vor, Jacques siehst. Das ist jetzt ein kürzeres Gedicht, ein Haiku, über das ich eben schon kurz geredet habe. Die Jalousie ist verknickt, man sähe, ginge sie auf, Kirschbäume blühen.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke in deine lyrische Arbeit, die entstanden ist in den letzten Monaten in Aachen. Diese Texte haben einerseits eine poetische Melancholie. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, ist dir eigentlich Humor in deinen Texten auch wichtig?
Ja, der lässt sich gar nicht unterdrücken. Manchmal möchte ich das den gar nicht haben, aber das wäre dann auch falsch. Dann wäre das nicht ich, wenn ich da irgendwas lustig finde, dann ist das da wohl so drin. Ich weiß nicht, würde nicht so sehr sagen, dass ich bewusst damit arbeite, sondern ich schreibe das so, wie ich das wahrnehme und da ist dann manchmal so ein Humor drin.
Ja. Und du hast ja nicht nur Miniaturen geschrieben, du hast ja auch verschenkt. Und zwar ganz altmodisch per Post. Dazu hast du ja Empfänger oder ja, Abnehmer im Blog gesucht. Warum bist du eigentlich so großzügig?
Ist das großzügig?
Ich finde schon.
Ich fand es einfach es war ja ein Großteil meines Aufenthalts in Aachen, war ja doch eine Zeit, in der viele Leute zu Hause saßen und digitale Dinge getan haben. Und ich dachte, Mensch, jetzt freut man sich. Ich würde mich selber jetzt so über einen Brief freuen. Und dann dachte ich, dann verschicke ich doch welche, weil das kann man ja total virensicher trotzdem machen, einen Brief schreiben und jemandem schicken, weil es hat was Persönliches. Man kann es auch anfassen und es ist natürlich dann ein bisschen ungewöhnlich jetzt für ich habe Gedichte ja verschickt, meistens noch einen kleinen Brief dazu geschrieben und dass es dann immer nur eine Person erhalten hat. Aber diese Personen haben ja auch alle sehr, sehr erfreut zurückgeschrieben, muss ich sagen, weil die immer das Gefühl hatten, ich hätte das Gedicht nur für sie geschrieben. Nachher habe ich es dann doch noch in der Karte veröffentlicht.
Du hast ja nicht nur Gedichte von A nach B geschickt, wie du übrigens ja auch mal Briefe von A nach B transportiert hast. Du bist auch viel im Grunde unterwegs, ganz wortwörtlich, aber eben auch mit Landkarten. Denn das mit der Landkarte in deinem Projekt ist ja auch ganz konkret zu verstehen. Du hast tatsächlich mit alten Karten der Region gearbeitet und diese dann auch manchmal benutzt, sei es für literarische Zwecke oder sei es ganz praktisch. Was ist es, was dich an Landkarten eigentlich so fasziniert?
Ich habe mal so ein Buch gelesen von Judith Schalansky, das heißt Der Atlas der abgelegenen Inseln. Da schreibt sie kurze Geschichten, in denen sie Inseln besucht, die sie nie wirklich besucht hat, weil sie hat zu dem Zeitpunkt noch in der damaligen DDR gelebt als Kind und konnte da überall gar nicht hinreisen und hat sich eine Landkarte genommen. Das hat irgendwie in diesem blauen Fläche so eine kleine Insel, da hat sie sich was vorgestellt dazu. Und dann sagt sie in diesem Buch mit diesen Geschichten über die Inseln, dass sie findet, dass die Karte eigentlich eine poetische Gattung selber sein sollte. Das hat bei mir irgendwie so Klick gemacht, weil da habe ich irgendwie gemerkt, ja, ich liebe auch Karten. Ich schaue mir die gerne an, wie die gestaltet sind. Manchmal haben die sehr schöne Farben, Schraffierungen. Da sind Symbole drauf, die das irgendwie verschlüsseln, aber auch erklären sollen. Und wenn man eben jetzt so unterwegs ist und eine Region so als Regionsschreiber abdeckt, dann dachte ich, ja, warum verstehe ich mich nicht mal als Landvermesser und kartografiere die Region? Ich habe dann auch gemerkt, dass das auch ganz schön vermessen ist, das zu versuchen, weil das natürlich, ich meine, das sind 46 Städte und Gemeinden, 1,3 Millionen Einwohner in der Region und man kann das nicht so wirklich vollständig kartografieren. Dafür sind 4 Monate dann noch lange nicht genug, vor allem wenn man jetzt literarisch alles Interessante dort aufgreifen wollen würde. Deswegen ist es eine subjektive Karte geworden.
Einmal, das fand ich sehr lustig, hast du dich auch mit einer Karte von Paris durch Zülpich bewegt und so versucht zum Beispiel die Pariser Bibliothek National in Zülpich zu finden. Das nennt man Cross-Mapping, habe ich gelernt. Machst du das jetzt öfter?
Ja, ja, das mache ich öfter. Also ich war auch schon mit der da in diesem Braunkohlegebiet, da habe ich leider keinen Text zu, ein Gedicht schon, aber kein Text, in dem es ums Crossmapping geht, zugemacht. Also ich war mit der Karte von Alt-Immerath in Neu-Immerath. Diese Orte dort sind ja ab und zu abgebaggert oder abgerissen worden, weil dort dann eben die Braunkohle abgebaut werden sollte. Und dann hat man die Orte neu gegründet, ein paar Kilometer weiter im Norden oder so. Da habe ich mal gedacht, ich nehme mal die Karte von dem alten Immerath und schau mal, ob ich zurechtkomme im Neuen. Das war auch wirklich interessant. Die Straßen sind nämlich gleich benannt, nur dass dann in Klammern dann neu dahinter steht, auf den Straßenschildern. Und dass dort ja wahrscheinlich, das alte Immerath kenne ich ja jetzt nicht mehr, aber dass dort andere Gebäude stehen. Nicht nur andere, also den Friedhof hat man zum Beispiel so verlegt, dann war ich da auf dem Friedhof. Ich bin auch mal, ja, also diese Methode gefällt mir irgendwie, weil man entdeckt oft auf der Karte dann so einen Begriff oder da ist ein Gebäude verzeichnet oder eine Straße und das ähnelt irgendwie dem, was man da sieht. Aber natürlich passt es nicht so ganz und dann hat man direkt so eine interessante Verschiebung oder einen Perspektivwechsel.
Sind Gedichte eigentlich auch eine Lebensweise für dich? Man kann oder muss die Poesie zum Beispiel in Form von Zufällen, wie beim Crossmapping ja auch, aktiv in sein Leben hineinlassen?
Ich würde dir eher gerne manchmal aussperren, weil wenn man jetzt in letzter Zeit bin ich, dann war ich immer in diesem Modus, dass ich immer so assoziativ gedacht habe. Also wenn ich brauche nur irgendwas zu sehen und knüpfe irgendwas ganz anderes daran an und manchmal denke ich, ich würde gerne einfach nur ein Brot kaufen heute, aber ich sehe da irgendeine Metapher direkt wieder drin, das muss doch nicht sein. Also es ist scheinbar schon eine Lebensart, aber das ist jetzt nicht so, dass ich die aktiv suche, sondern das ist dann passiert, wenn man sagt, ich fahre jetzt mal rum und suche Haiku und dann ist aber Sonntag und man will heute einfach mal nichts machen, dann sieht man trotzdem solche Sachen.
Im Blog, den man nachlesen kann unter www.stadt-land-text.de, findet man auch einen sehr schönen Eintrag von dir und da wirkt etwas anderes fort, nämlich der Konjunktiv. Wie dein Leben ausgesehen hätte, wäre am 13. März nicht eine Vernissage im Ludwig-Forum ausgefallen. Du wärst unter anderem zu einem Spiel von Alemannia Aachen gegangen und hättest dort Freunde fürs Leben gefunden, Caro und Jan aus Würselen. Braucht man eigentlich noch das echte Leben, wenn man eine derart reiche Fantasie hat? Du hast es eigentlich schon beantwortet. Wenn du ein Brot anguckst, würdest du manchmal gern darauf verzichten, oder? Vielleicht wäre ja jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir uns gemeinsam noch ein wenig in den Kreisverkehr begeben. Du hast einen Text geschrieben, wo dieser eine Rolle spielt. Und damit wir vielleicht auch mal ein wenig Prosa von dir hören, hättest du vielleicht Lust, uns daraus jetzt etwas vorzulesen?
Gerne. Der Text heißt Rotonde. Im Imbiss dreht sich ein Fleischspieß ohne Verkäufer. Du siehst ihm eine Weile zu, lässt den Motor mitdrehen. Die Scheinwerfer leuchten in den geschlossenen Mediamarkt. Europa ist eine Palette. Im Eingang des Elektronikmarkts bis an die Decke gestapelt wie eine Barrikade. Welcome, willkommen steht auf dem Schild, das darüber hängt. In welcher Sprache würden wir willkommen heißen ohne den Warenverkehr? Du verlässt den Parkplatz, biegst auf die Neustraße. Auf dieser Straßenseite nennt sie sich so, auf der gegenüberliegenden heißt sie Newstraat. Die Mittellinie ist hier eine gestrichelte Grenze, wie auf einer politischen Karte. Nicht fix, will man dir damit sagen. Das war sie auch lange nicht. 700 Jahre lang waren Herzogenrath und Kerkrade sozusagen dieselbe Gemeinde. Dann kam Preußen mit seinen Soldaten und dann einem Drahtzaun. Glaubst du dem apokalyptischen Kommentar gestern im Radio, wird die weiße Linie hier in der Mitte bald wieder durchgehend sein. Du wechselst die Straßenseite. was heißt Straßenverkehrsordnung auf Niederländisch? Gilt hier dieselbe? Und was heißt, ich habe die Papiere vergessen? Geen Identiteit? Nein, mehrere, drei oder vier. Du bist eines der Wohnmobile, die hier in den Einfahrten stehen. Sie parken auf deutscher Seite. Eine Kneipe gegenüber in Kerkrade würde dir Warsteine ausschenken in einem anderen Frühling. Ein Zapfhahn sagt, trink heute besser Benzin, billiger kann es nicht werden. Aber kein Euro 95, kein Warsteiner lohnt sich zu tanken an diesem Abend, sonst ist niemand hier. Dein Autofenster kurbelst du runter, drehst die Musik auf. Ein Lied mit Trompeten hast du dir mitgebracht, auf einer CD namens Festmärsche. Es ist der Versuch, dich zurückzuversetzen nach 1954. Damals soll hier goldene Hochzeit gewesen sein. Ein Festumzug lief bis zur Kerkrader Kirche. Musik machen durfte er nicht, nach niederländischem Recht. Nicht vor 12 jedenfalls, und so ist ein Verein mitgelaufen auf Neustraßenseite, die durfte. Inzwischen waren die Deutschen mit Posaunen und nicht mehr Gewehren bestückt. Sie wussten das endlich wieder. Feiern geht nur zusammen. Die Kirche, die du siehst, ist in rote Klinker gekleidet, wie für die Hochzeit. Nach der goldenen 1954 gab es noch eine, 1998, die gestrichelte, zwischen Herzogenrath und Kerkrade, die heute zu einer Kommune verheiratet sind. Diese Kirche könnte sich in dem roten Kleid in den Niederlanden überall so sehen lassen, aber sie war es wohl nicht, zu der Umzug 1954 gezogen ist. Sie steht in Herzogenrath. Goldene Hochzeit fällt heute Abend schwer, also biegst du zurück auf die Straße. Les Torps Fietzers. Doch niemand ist auf dem Radweg, nicht auf dem Trottoir, und lang ist die Neustraße, wenn man nur 30 fährt und aus dem Fenster sieht. Nach Unterschieden suchend, die es noch gibt, links und rechts, weil man sie finden will. Identität. Im Kreisverkehr, der diese Straße abschließt wie ein Sektkorken, gehst du dann hupend aufs Gas. Dreimal, viermal mit Shampoos im Kreis, Niederlande, Deutschland, Niederlande. Wie viele Grenzübertritte kannst du so machen, als Ein-Mann-Festgesellschaft in einer Minute Rotonde? Dann nimmst du die Ausfahrt, aus der du gekommen bist, wieder die Newstraat herunter, noch einmal vorbei an der Kirche im roten Kleid, am Bushaltehäuschen, das Festgäste auffordert, stay safe, benutzt Kondome. Keiner liest es, auch in Levons Fight Club ist niemand, der an diesem Abend Kontaktsport übt. Umeinander tänzeln, das machen wir nur in Gedanken heute, wir fahren Kreisverkehr.
Was hast du denn aus der Region Aachen jetzt mit nach Hause genommen, außer ganz handfest einem Stapel alter Landkarten und einigen neuen Legenden?
Also ich habe sehr viel Inspiration mitgenommen. Ich werde auch wiederkehren in die Region,
ja,
weil ich da, bei mir ist das eigentlich immer so, wenn ich anfange, mir was anzuschauen, dann sehe ich, was es da noch alles gibt und was mich vielleicht noch viel mehr interessiert. Und dieses Gedichtprojekt sieht man dann ja auch, irgendwann beschränkt man sich, damit die Karte fertig wird, aber da hätte ich auch noch mal doppelt so viele Gedichte schreiben können. Und das sind einfach, zum Beispiel nehme ich echt diese Tagebauregion mit, dass ich dort noch öfter hinfahren will, weil mich die Landschaft und diese Schicksale der Menschen, die so umziehen mussten, auch von Immerath alt nach Immerath neu oder von Langweiler alt nach Langweiler neu, das interessiert mich sehr. Ich habe da noch viel, an dem ich weiterarbeiten kann eigentlich.
Wie geht es denn jetzt weiter für dich nach dem Stipendium?
Nach dem Stipendium schreibe ich weiter an meinem Romanprojekt. Also soll mein erster Roman werden. Und ich habe das jetzt unterbrochen für dieses Projekt. Und der spielt auch in Nordrhein-Westfalen, in Ostwestfalen, wo ich aufgewachsen bin. Und da geht es um die Protagonisten einer Kunststofffabrik, von denen früher viele Soldaten waren. Auch mein Vater ist als niederländischer Luftwaffensoldat nach Deutschland gekommen. Und in diesem kleinen Ort hat das eine große Rolle gespielt früher, dieses Militär. Irgendwann war es weg und jetzt hat die Kunststofffabrik diese Rolle übernommen. Und die Menschen sind die gleichen. Und das ist ja, da schreibe ich so einen teils autobiografischen Text drüber.
Das war Pascal Bovee, der als Gast der Region Aachen einige Monate eben dort verbracht hat. Pascal, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Das war sehr, sehr schön.
Ich danke euch, hat Spaß gemacht.
Damit sind wir für diese Ausgabe fast schon am Ende, aber es gibt noch ein bisschen was zu erzählen, Tabea, nämlich jetzt will ich heute auch mal ein wenig auftrumpfen. Ich habe mich nämlich mal mit der Tradition von Stadtlandtext NRW beschäftigt. Die 10 Regionsschreiberinnen und Schreiber, die in 10 unterschiedlichen Regionen waren, die stehen nämlich in einer ganz langen Tradition. Es gab nämlich tatsächlich schon im Mittelalter die Position des Stadtschreibers, sozusagen als amtlicher Protokollführer. Wusstest du das?
Nein.
Auf jeden Fall führen die Stipendiatinnen und Stipendiaten diese Tradition fort. Stadtlandtext, ein Projekt unter anderem gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Jetzt haben wir auch noch eine kleine Geschichtsstunde zum Schluss bekommen. Das war doch eigentlich ganz schön und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal, oder?
Sehr.
Das nächste Mal dann wieder an einem anderen Ort, an einem anderen Schreibtisch. Und bis dahin verabschieden sich Martin Becker
und Tabea Sörgel.
Stadtlandtext NRW, der Podcast.